Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die CDU hat ihre künftige Führungsspitze gewählt. Die Vorsitzende Merkel erhielt mit mehr als 97% der Stimmen ihr bisher bestes Ergebnis. Sie ist seit 2000 CDU-Chefin. Merkel hatte die Delegierten auf dem Bundesparteitag in Hannover zuvor auf den kommenden Bundestagswahlkampf eingeschworen und sich für eine Fortführung der schwarz-gelben Koalition ausgesprochen. Als größte Herausforderung für Deutschland und Europa bezeichnete sie die Euro-Schuldenkrise.
Ein seltenes Bild. Die sonst so gefasste Bundeskanzlerin kämpft nach ihrem Rekordergebnis mit den eigenen Emotionen. Angela Merkel war in der CDU keineswegs immer unumstritten. Jetzt folgt ihr die Partei mit großer Geschlossenheit in den Bundestagswahlkampf. In ihrer Rede hatte die CDU-Vorsitzende zuvor die Delegierten mit einem Scherz über die FDP überrascht.
Auch mir hat eine Satiresendung schon mal richtig aus der Seele gesprochen, als es dort hieß, Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen.
Doch die FDP denke das sicher manchmal auch über die Union, fügte Merkel hinzu. Die Kanzlerin will die Koalition mit den Liberalen fortsetzen.
CDU und CSU und FDP haben im Vergleich zu allen anderen Konstellationen immer noch die größten Gemeinsamkeiten. Und vor allem, wir teilen gemeinsame Werte und Grundsätze.
Die Kanzlerin verwies auf Erfolge der Koalition in der Wirtschaftspolitik und bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
Zu rot-grünen Zeiten, da waren die Menschen auch fleißig. Es hat nur weniger bewirkt, weil über Jahre von rot-grün die Rahmenbedingungen eben nicht gestimmt haben. Und das zeigt, es macht eben einen Unterschied, wer regiert, ob rot-grün oder eine christlich-liberale Koalition. Und darauf können wir stolz sein.
Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz erzielte als neue stellvertretende Parteivorsitzende mit mehr als 92% auf Anhieb das beste Ergebnis, gefolgt vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Ursula von der Leyen wählten weniger als 70% der Delegierten, ebenso Thomas Strobel und Armin Laschet. Die steuerliche Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften wird auf dem Parteitag kontrovers diskutiert.
Der britische Premier David Cameron, ein Konservativer, hat den schönen Satz gesagt, ich bin für die Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften, nicht obwohl ich konservativ bin, sondern weil ich konservativ bin.
Gott hat uns Menschen geschaffen als Frau und Mann und ich glaube daran, dass er sich dabei etwas gedacht hat.
Auch die Kanzlerin lehnt die steuerliche Gleichstellung ab. Der Parteitag in Hannover ist der letzte vor der Bundestagswahl. Die CDU setzt auf Angela Merkel und hofft auch auf Rückenwind für die niedersächsische Landtagswahl.
Vom Parteitag der Christdemokraten jetzt live aus Hannover, Ulrich Deppendorf.
Merkel, Merkel, Merkel. Geschlossenheit, Geschlossenheit. Das ist in Kurzform das Signal, das die CDU von diesem Parteitag aussenden wollte und ausgesendet hat. Angela Merkel als pragmatische Managerin für die Zukunft, so wollen Partei und Vorsitzende in den Bundestagswahlkampf ziehen. Kritik am Kurs der Kanzlerin gab es selten. Strittige Themen wurden schon im Vorfeld entschärft oder gerade nach ernster Diskussion über die steuerliche Gleichstellung homosexueller Lebensgemeinschaften knapp entschieden gegen die Gleichstellung. Die CDU vertraut Merkel momentan ohne Wenn und Aber. Ihr überragendes Wahlergebnis spricht Bände. Das neu gewählte und jüngste Vorstandsmitglied Julia Klöckner war der zweite Star des heutigen Tages. Ursula von der Leyen dagegen die klare Verliererin. Deutlich wie nie zuvor Merkels Bekenntnis zur Fortführung der schwarz-gelben Koalition, wenn auch mit deftigen Hinweisen an die FDP verbunden. Das Thema Schwarz-Grün dagegen wurde von den Delegierten nur auf den Gängen der Parteitagshalle diskutiert. Und damit zurück zu Ellen Arnold.
Mehr zum CDU-Parteitag finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem zeichnen wir in einer umfangreichen Fotostrecke Merkels politische Karriere nach. Die NATO will die Türkei im Konflikt mit Syrien unterstützen. In den kommenden Wochen sollen Patriot-Flugabwehrraketen ins türkisch-syrische Grenzgebiet verlegt werden. Das beschlossen die Außenminister der 28 Bündnisstaaten in Brüssel und kamen damit einer Bitte der türkischen Regierung nach. Deutschland verfügt über das Patriot-System und hatte im Vorfeld Bereitschaft für einen Einsatz signalisiert. Der Bundestag muss noch zustimmen.
Bei 28 Partnern gibt es eine Menge Gesprächsbedarf. Daher betont der NATO-Chef den defensiven Charakter der Mission. Ich will ganz klar sagen, dies ist ein Verteidigungseinsatz. Er ist nicht geeignet, eine Flugverbotszone über Syrien zu installieren oder eine andere offensive Operation vorzubereiten. Im Gespräch auch zwei deutsche Patriot-Staffeln. Das könnte die Verlegung von ca. 170 Bundeswehrsoldaten an die türkisch-syrische Grenze bedeuten.
Wir setzen darauf, dass die Entsendung der Patriot-Raketen auch eine präventive Wirkung hat und dazu beiträgt, dass ein Flächenbrand in der ganzen Region verhindert werden kann.
Russland, ein wichtiger Partner der NATO, hatte zunächst heftig gegen die Patriots protestiert. Heute zeigte sein Außenminister Verständnis. Wir werden nicht intervenieren, aber wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die NATO die Bedrohung aus Syrien nicht überbewertet. Zwei Botschaften verbindet die NATO mit ihrem Beschluss von heute. Erstens, die Türkei kann sich im Ernstfall auf militärische Unterstützung des Bündnisses verlassen. Und zweitens, Syrien sollte die Entschlossenheit der NATO nicht unterschätzen, ihr Bündnisgebiet auch an der Südostflanke zu verteidigen.
In Syrien sollen bei einem Granatenangriff auf eine Schule 29 Schüler und ein Lehrer getötet worden sein. Das Geschoss sei im Großraum Damaskus in das Zimmer einer 9. Klasse eingeschlagen, meldet die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Sie machte Rebellen dafür verantwortlich. Nach Angaben der Opposition kamen allein heute landesweit mehr als 120 Menschen ums Leben. Unabhängige Berichte gibt es nicht.
Bei Protesten gegen Ägyptens Präsident Mursi ist es am Abend in Kairo zu Ausschreitungen gekommen. Mehrere Personen wurden verletzt. Nach Medienberichten versuchten Demonstranten, Absperrungen vor dem Präsidentenpalast zu durchbrechen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Mehrere tausend Menschen waren auf die Straße gegangen, um gegen die Ausweitung der Machtbefugnisse von Mursi zu protestieren. Die Opposition sprach von der letzten Chance, die Erlasse aufzuheben.
Die Europäische Union muss bei ihren Plänen für eine Bankenaufsicht einen Rückschlag hinnehmen. Die Finanzminister der 27 Staaten konnten sich heute in Brüssel nicht in strittigen Fragen einigen. Vor allem Deutschland soll laut Diplomaten mit seinen Forderungen einen Kompromiss verhindert haben. Ein neuer Anlauf ist für nächste Woche vorgesehen. Die Bankenaufsicht soll mit strengen Regeln neues Vertrauen in die Eurozone schaffen.
Der Gerichtshof der Europäischen Union feiert heute sein 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass kamen unter anderem oberste Verfassungsrichter verschiedener Länder zur feierlichen Sitzung nach Luxemburg. Der EuGH hat seit 1952 etwa 15.000 Urteile verkündet. Viele haben weitreichende Folgen für die Europäer. Es wurden Entscheidungen über Gleichbehandlung von Mann und Frau, die Freizügigkeit in der EU und auch über allgemeine Grundrechte gefällt.
Der erneute Ankauf einer Steuer-CD mit Daten deutscher Bankkunden in der Schweiz ist für den Fiskus offenbar lohnenswert. Wie die Bochumer Staatsanwaltschaft mitteilte, ergaben erste Auswertungen bereits Steuerhinterziehungen in Höhe von 204 Millionen Euro. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte die CD mit illegal beschafften Kundendaten der Schweizer Großbank UBS angekauft und sieht sich jetzt bestätigt.
Für den nordrhein-westfälischen Finanzminister Walter Borjans dürfte es schon unangenehmere Interviews gegeben haben. Der Erfolg der Ermittler bei der Analyse der UBS-Steuer-CD lässt sich gut als seiner verkaufen. Hat doch sein Ministerium die CD für 3,5 Millionen Euro gekauft.
Es ist eine Bestätigung eines Wegs, von dem wir immer überzeugt waren. Wir haben gesagt, wenn wir wirklich Steuerhinterziehern auf die Spur kommen wollen, dann müssen wir wissen, es handelt sich hier nicht um Kavalierstäter, sondern es geht hier um ausgekochte Strategien. Und auf die kommen sie nur mit ungewöhnlichen Mitteln.
Ungewöhnlich und umstritten. Schließlich stammen die Daten von dubiosen Verkäufern. Effektiv können sie trotzdem sein. Die UBS-CD enthält laut Staatsanwaltschaft Informationen zu 1300 Fällen, 750 Stiftungen und 550 Privatpersonen, die insgesamt rund 2,9 Milliarden Euro angelegt haben. 115 Fälle bei Stiftungen sind inzwischen untersucht. Allein dabei sind Steuerhinterziehungen in Höhe von 204 Millionen Euro aufgeflogen. Dieses Geld kann sich das Land nun zurückholen. Und bundesweit dürfte noch einiges dazukommen.
Bisher sind 7 CDs gekauft worden. Davon sind 4 noch nicht ausgewertet. Wir reden insgesamt mit Sicherheit von einem Volumen von 10 Milliarden Euro Beträgen in der Schweiz, also rund 1 Milliarde Euro hinterzogener Steuern, die alleine durch die CDs aufgedeckt werden können.
Die Bundesregierung will den Ankauf von Steuer-CDs unterbinden. Stattdessen soll ein Abkommen das Problem der Steuerhinterziehung lösen. Ein Gesetzentwurf dazu ist jedoch vor kurzem im Bundesrat gescheitert.
Erneut sieht das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber gefragt. Diesmal geht es um die dauerhafte Überwachung von Straftätern, die aus der Sicherungsverwahrung entlassen wurden. Es sei nur übergangsweise in Ordnung, wenn sich die Polizei dabei auf allgemeine gesetzliche Regelungen stütze, stellten die Verfassungsrichter klar. Andernfalls könnten solche Maßnahmen künftig für rechtswidrig erklärt werden.
Um Szenen ähnlich wie diese geht es. Ein aus der Sicherungsverwahrung entlassener Mann wird von Polizisten in Zivil überwacht, rund um die Uhr. Im konkreten Fall geht das seit 2 Jahren so, weil der Betroffene laut Gutachten noch als gefährlich gilt. Der Kläger war nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entlassen worden. Straßburg hatte die deutschen Gesetze zur Sicherungsverwahrung beanstandet. Der Mann klagte gegen die Überwachung erfolglos vor den Instanzgerichten. Das Bundesverfassungsgericht hat seiner Beschwerde stattgegeben. Punkt 1. Das Gutachten zur Gefährlichkeit des Entlassenen sei noch in der Sicherungsverwahrung entstanden, also nicht mehr aktuell. Punkt 2. Die gesetzliche Grundlage reicht auf Dauer wohl nicht. Die Überwachung war gestützt auf eine sehr allgemein gefasste Bestimmung im Polizeigesetz Baden-Württemberg. Für eine gewisse Zeit der Überwachung sei das noch okay, so Karlsruhe. Aber
die Dauerobservation stellt einen erheblichen Grundrechtseingriff dar. Die Betroffenen werden fast permanent von Polizeibeamten überwacht. Die Kammer hat Zweifel, ob die bestehenden Rechtsgrundlagen eine solche Form der Überwachung auf Dauer tragen. Inwieweit dies im Einzelnen der Fall ist, werden nun die Verwaltungsgerichte zu prüfen haben.
Ähnliche Fälle der Dauerüberwachung von entlassenen Sicherungsverwahrten gibt es auch in anderen Bundesländern zum Schutz der Bevölkerung. Wenn die Bundesländer nun nicht auf den heutigen Beschluss reagieren, gehen sie das Risiko ein, dass künftig eine Dauerüberwachung entlassener Sicherungsverwahrter nicht mehr möglich sein wird. Man kann den Beschluss als Hinweis an die Länder verstehen, die bestehenden Gesetze zu überprüfen und, wenn politisch gewollt, neue zu schaffen.
Nach dem tödlichen Angriff auf einen Fußball-Linienrichter in den Niederlanden fordern Politiker, Sportler und Funktionäre, konsequenter gegen Gewalt vorzugehen. Der Nationale Fußballbund sagte die Amateurspiele für das kommende Wochenende ab. Der Linienrichter war am Sonntag nach Ende eines Jugendamateurspiels in Almere von Spielern der Gastmannschaft angegriffen worden und gestern in einem Krankenhaus gestorben.
Zeichen der Trauer am Vereinsheim des SC Beutenbeuys in Almere bei Amsterdam. In einem improvisierten Kondolenzbuch sammeln sie Worte für ein totes Vereinsmitglied. Nach einem Jugendspiel am Wochenende hatten 3 Spieler der Gastmannschaft brutal auf einen Linienrichter eingeprügelt, abseits des Spielfeldes. Am Montag starb Richard N., 41 Jahre alt, sein eigener Sohn stand beim Spiel auf dem Platz. Er hat sich immer alle Spiele angeschaut, war auch oft abends da beim Training, sagt der Vereinsvorsitzende. Er war glücklich, Mitglied dieses Vereins zu sein und stolz, dass auch sein Sohn hier bei Beutenbeuys Fußball spielt. Ein ehrenamtlicher Linienrichter, zu Tode geprügelt von 15- bis 16-Jährigen. Gewalt beim Fußball, auch für den niederländischen Verband, ist das kein völlig neues Problem. In einer ersten Reaktion heißt es, man wolle sich nicht hinter einem gesellschaftlichen Problem verstecken und habe in der Vergangenheit auch schon gehandelt. Aber das ist offenbar nicht genug. Wir sind jetzt damit konfrontiert, wir stehen auch mit dem Rücken zur Wand. Ich sage hier, helft uns. Wir wissen, was wir wollen, aber das schaffen wir nicht allein. Für das Wochenende sind alle Amateurspiele abgesagt. Die Fußballprofis wollen eine Schweigeminute einlegen. Die Gewaltdiskussion wird in den Niederlanden nach dem jüngsten Vorfall auf jeden Fall intensiver werden.
Vor der türkischen Schwarzmeerküste bei Sile sind während eines Sturmes ein mit Kohle beladener Frachter und ein Rettungsboot gesunken. Nach Behördenangaben kamen bei den Havarien 3 Menschen ums Leben, 10 werden noch vermisst. Ein weiterer Frachter geriet an der Küste in Seenot. Die Bergungsarbeiten dauern an, so die Küstenwache. Wegen des heftigen Seegangs war der Fährverkehr auf dem Marmarameer behindert. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 5. Dezember.
Ein Tief über der Ostsee bestimmt auch morgen unser Wetter. Es lenkt von Skandinavien kältere Luft heran, nur im Süden bleibt es noch etwas milder. In der Nacht schneit es gebietsweise, im Norden zunehmend bis in tiefe Lagen. Sonst ist unterhalb 200 bis 400 Meter weiter Regen mit dabei. Auf den Straßen kann es glatt werden. Morgen ist es in der Nordhälfte zum Teil freundlich, Richtung Süden sind die Wolken dichter. Stellenweise fällt Schnee, in Lagen unterhalb 200 bis 300 Meter Regen. Am Nachmittag auch im Nordwesten Schnee und Schneeregen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden zeitweise frisch, an der Nordsee am Nachmittag auch mit starken bis stürmischen Böen. Die Tiefstwerte in der Nacht 2 Grad am Rhein und bis minus 9 Grad bei Aufklaren an der Grenze zu Dänemark. Morgen werden im Erzgebirge minus 3, am Rhein plus 4 Grad erreicht. Am Donnerstag im Osten und Süden zum Teil dichte Wolken und örtlich Schnee oder Schneeregen, sonst auch längere sonnige Abschnitte. Am Freitag sehr windig, dabei vor allem in der Westhälfte Schneefälle. Der Samstag wird insgesamt wieder ruhiger.
Um 22.15 Uhr melden wir uns wieder mit den Tagesthemen und Karin Mioska. Wir zeigen, Merkel manifestiert Macht, die Ergebnisse des CDU-Parteitages. Und erschreckender Kuschelkurs, wie ein Ortsbürgermeister in Sachsen-Anhalt zur NPD umschwenkt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.